Wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Die Jessie hat schon gesagt, es ist wunderbar, nach 2 Wochen Urlaub, die natürlich auch wunderbar waren, wieder hier zurückzukommen und Gottesdienst zu feiern. Wer von euch ist heute zum ersten, zweiten Mal nach seinem Urlaub wieder da? Mal kurz Hand hoch. Schon ein paar, ne? Also die Ferienzeit ist einfach eine tolle Zeit. Man ist aber viel unterwegs und es ist schön, wieder anzukommen. Ist einfach nur gut. Ich möchte mit euch zum Auflockern ein Spiel spielen. Das habe ich mit euch vor 3, 4 Wochen schon mal gespielt. Ich treffe eine Aussage und ihr müsst aufstehen, wenn sie auf euch zutrifft, okay? Ist total easy. Ich esse gerne Schokolade. Okay, manche sind noch unentschieden. Okay, könnt ihr wieder hinsetzen. Zweite Aussage, ich bin in einem HDH-Team aktiv, egal welches. Also, ja, der rechte Flügel, wow, okay. Alles klar, der linke Flügel kommt nachher nach dem Gottesdienst mal zu mir. Danke, dürft ihr euch hinsetzen. Voll cool, dass wir so viele Leute haben, die mitarbeiten. Dritte Aussage, ich finde, dass Annalie einen sehr schönen und männlichen Bart hat. Hey, ihr seid mein Lieblingsblock, finde ich gut. Okay, dürft ihr euch hinsetzen. Ich glaube an Jesus und ich folge ihm nach. Okay, sehr schön, das ist sehr erfreulich. Danke, dürft euch hinsetzen. Und letzte Aussage, ich lebe ein Leben ohne Sünde. Okay, alles klar, gut. Ist doch interessant, ne? Gerade eben ist so fast der ganze Raum aufgestanden, hey, ich bin Nachfolger Jesu. Ich folge Jesus nach, Jesus ist mein Herr und Erlöser, er hat die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen, aber keiner ist aufgestanden, als die Aussage kam, ich lebe ein Leben ohne Sünde. Das ist so eine Spannung, das ist für uns jetzt kein neuer Gedanke, ne? Das erleben wir täglich, diese Spannung. Es ist aber irgendwie auch eigenartig. Wie kann es sein? Ist Jesus zu schwach? Hat er die Sündenmacht nur zur Hälfte gebrochen oder bin ich zu schwach und ich glaube einfach nur nicht genug? Wie kann es sein? Und wir haben natürlich auch eine gute christliche Antwort. Ne? Wir wissen das ja, wir leben im already, not yet. Also wir sind schon befreit von der Macht der Sünde, aber noch nicht voll und ganz. Man könnte dann sagen, ja, Annele, ist halt so. Hier auf dieser Erde, wir sind nicht perfekt. Jesus ist perfekt, er ist für uns gestorben. Hier auf der Erde werden wir nie ohne Sünde leben, aber einmal in der Ewigkeit bei Jesus wird die Sünde komplett weggenommen sein. Und es stimmt ja auch, ne? Es war. Und es ist irgendwie so eine einfache Antwort. Die Frage ist aber, ob das wirklich so einfach ist. Ob man einfach sagen kann, ja gut, ist halt so. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Gehört zu unserem Alltag dazu. Ich möchte euch einen Satz vorlesen, den der Lieblingsjünger Jesu, der Apostel Johannes, geschrieben hat in seinem ersten Johannesbrief. Und der sieht die ganze Sache mit der Sünde und mit dem Leben und mit Sünde und Christsein und Sünde, der sieht es differenzierter. Und ich möchte euch diesen Satz mal hier um die Ohren hauen. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. Bam in your face. Volles Brett. Ja. Johannes, ja, er wird Jesus-Nachfolger, 3 Jahre auf die Brust Jesu so gelegen, so beim Essen, ja, Liebe abbekommen und dann haut er so einen Satz raus. Wer in Sünde lebt, stammt vom Teufel. Also, das muss man mal sinken lassen, was er da sagt. Er sagt, hey, der schreibt ja zu Christen, hey, wenn du in Sünde lebst, dann gehörst du nicht zu Gott, dann bist du kein Kind Gottes, dann bist du ein Kind des Teufels. Oh, krass. Also, er sagt, wir alle sündigen noch, auf jeden Fall. Aber wer, ich zitiere ihn, wer in der Sünde lebt, also wer Sünde in seinem Leben gewohnheitsgemäß kultiviert und damit auch ganz okay ist, der hat ein echtes Problem, der gehört nicht zu Gott, sondern zum Teufel. Ganz schön krasse Aussage irgendwie. Ich weiß nicht, was ihr mit solchen Bibelstellen macht, wenn ihr die lest. Überspringen, genau, schnell überspringen. Bloß schnell verdrängen, ja, oh, zum Glück hat es nicht Jesus gesagt, das war Johannes. Nee, das ist schlechte Art, Bibel zu lesen. Ja, Bibel ist Gottes Wort, ob das aus Jesu Mund kommt oder aus Petrus Mund oder aus Johannes Mund. Was machen wir mit solchen Aussagen? Halten wir mal am Anfang der Message fest. Erstens, Sünde, also Gedanken oder Herzenshaltung oder Verhaltensweisen, die sich gegen Gottes Plan und gegen seine Gebote in unserem Leben richten. Sünde ist ein ganz normales Problem, in Anführungsstrichen, das, mit dem wir alle zu tun haben. Und die Bibel spricht da ganz klar, hey, wenn du sündigst, Gottes Gnade ist größer. Komm zu Gott, empfange neu die Gnade, tu Buße und fang von vorne an. Das ist so das Erste, was wir aus dem Neuen Testament ableiten können, auch aus dem Alten Testament, aber im Neuen Testament noch viel stärker. Aber zweitens, wenn wir uns der Sünde ergeben und sie in unserem Leben kultivieren, nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja alle noch Sünder und jeder sündigt noch irgendwie, also Schwamm drüber, haben wir ein ernsthaftes Problem. Johannes sagt, wenn du so lebst, zeigst du, dass du nicht zu Gott gehörst, sondern zu dem Feind Gottes, dem Teufel. Krasse Aussage. Es gibt einen großartigen Theologen, den ihr alle irgendwie kennt, weil er ganz viel geschrieben hat und ganz viel geprägt hat, was uns als evangelikale Christen in Europa ausmacht, John Stott. Ich habe hier ein nettes Foto von ihm, der lebt jetzt nicht mehr. Wenn ihr seht, das ist total cool, ein Theologieprofessor vor seinem Bücherregal mit einem Fernglas. Keine Ahnung, was die Aussage ist. Ich fand das Foto einfach gut. Und er sagt Folgendes: Sünde und Kinder Gottes sind nicht kompatibel. Sie mögen einander gelegentlich begegnen, aber sie können nicht harmonisch miteinander leben. Und das finde ich ist eine sehr, sehr coole Aussage. Ja, wir begegnen der Sünde gelegentlich, aber es ist unmöglich als Christ in Harmonie mit der Sünde zu leben. Und meine These heute Morgen ist, dass wir als Christen Gefahr laufen, genau das zu versuchen, nämlich irgendwie Sünde zu kultivieren in unserem Leben, das irgendwie noch mit einzubauen, unsere Lieblingssünden, und das irgendwie so in Einklang zu bringen mit dem, wie die Bibel spricht, aber auch wie unser Herz so gepolt ist. Wir laufen Gefahr, dass wir nicht einfach nur mal gelegentlich sündigen, sondern dass wir manche Dinge haben, die wir so noch irgendwie mit ins Gepäck reinnehmen. Also Sünde gehört irgendwie dazu, aber ist irgendwie auch unser Feind. Und die Frage ist, naja gut, aber was ist denn dann bitte der Unterschied zwischen unserem Leben, bevor wir zu Jesus gehörten, und dem Leben, seit wir zu Jesus gehören? Die Abwesenheit von Sünde ist es nicht. Also was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass unsere Stellung zur Sünde eine andere ist. Während wir, die Bibel sagt, ohne Jesus wehrlose Opfer der Sünde sind, sind wir, seit Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und uns freigemacht hat, Kämpfer gegen die Sünde. Wir können uns wehren. Und um diesen Kampf gegen die Sünde geht es heute Morgen. Und die Frage, wie funktioniert dieser Kampf? Und vor 2000 Jahren, da hat ein Pastor einen Brief geschrieben. Und da hat er unter anderem auch das Thema angeschnitten, wie kann ich eigentlich als Christ mein Leben leben, obwohl es die Sünde noch gibt. Den Brief kennen wir heute als den Hebräerbrief. Wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht war es Paulus, das ist nicht genau bekannt. Und hat er einen ziemlich langen Brief geschrieben und Kapitel 12 am Anfang. Da entwickelt dieser Pastor einen 3-Schritte-Plan für den Kampf gegen die Sünde. Ready? 3-Schritte-Plan für deinen Alltag. Kampf gegen die Sünde. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Mit Ausdauer wollen wir den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang an bis zum Ende abhängt. Also dieser Pastor hat hier einen 3-Schritte-Plan. Ballastlos werden, in Bewegung bleiben und Augen auf Jesus. Das sind die 3 Punkte, von denen er spricht, wie wir unser Leben am sinnvollsten, am besten leben können. Und wir fangen an mit dem 1. Punkt. Wirf deinen Ballast ab. Ich bräuchte 2 sportliche Menschen optimalerweise, weil es ja heute um Sünde geht, bräuchte ich meine Minigruppenpartner, falls sie da sind, den Markus und den Heiko. Wir lieben es, über Sünde zu sprechen. Seid ihr einigermaßen fit, ihr 2? Ja, okay, dann kommt man nach vorne. Applaus für Markus und Heiko. Ich habe für euch einen kleinen Challenge, okay? Und zwar müsst ihr euch hier an die Wand stellen. Ihr werdet jetzt gleich euch messen miteinander, okay? Wir haben das nicht abgesprochen, das ist für die mega peinlich. Ich habe sie vorher nicht gefragt, sonst hätten sie ja Nein sagen können. Der Challenge ist, gut, dass ihr schon mal barfuß seid, nacheinander, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Hüpfen, ja, immer mit beiden Beinen hüpfen, nicht so hüpfen irgendwie, sondern mit beiden Beinen. Und wir stoppen die Zeit von der Wand zu der Wand. Okay, ich hole mal kurz meinen Timer raus. Der Markus beginnt. Markus, bist du bereit? Okay, warte mal, ich muss hier noch den Timer ein, eine Stoppuhr. Okay, auf die Plätze, ihr dürft ihn natürlich anfeuern, ne? Fertig, los! Okay, 6:34 und ein fast zerstörtes Garagentor. Sehr gut, okay. Gut, 6 Sekunden 34, bitte merkt euch das. So, Heiko, den dürft ihr natürlich auch anfeuern. Auf die Plätze, fertig. Ah, stopp. Ich habe eine Sache vergessen. Markus, geh nochmal bitte nach da hinten. Vielleicht könntest du, Markus, dich mal ganz kurz auf Heikos Rücken setzen. So, auf die Plätze. Genau. Fertig. Los. Jawohl. Yes. Extra Applaus für Heiko, bitte. Gut. Komm mal nach oben, bitte. 15 Sekunden 99. Naja. Okay. Heiko, vielleicht ist ganz schön warm, gell? Dankeschön. Erstmal Markus, wie war das so für dich?
Ja, war nett.
War okay, ne? War machbar. Heiko, wie war für dich so das Gefühl, deine Zeit war jetzt nicht so gut, woran lag's?
Ballast.
Ihr habt das Prinzip verstanden. Vielen Dank. Ihr dürft nach unten gehen. Nochmal Applaus, wenn die runtergehen hier. Das Prinzip ist klar, ne? Ballast bremst uns extrem. Von 6 Sekunden auf 15,99. Ballast in unserem Leben bremst uns runter. Und genau das ist auch der Punkt des Pastors, der den Hebräerbrief geschrieben hat, nämlich: Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. Er spricht davon, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns belasten und deshalb behindern. Also im Lauf des Lebens bremsen, zum Stolpern bringen und so weiter und so fort. Und es gibt viele Dinge, die dich und mich jeden Tag in unserer Jesus-Nachfolge behindern. Kannst du vielleicht jetzt selbst mal kurz reflektieren, was ist die Sache, die dich ganz persönlich behindert? Vielleicht ist es deine ewig lange Zeit vor dem Bildschirm. Oder das ganze Zeug, das du dir vielleicht im Internet reinziehst, keine Ahnung. Oder vielleicht Unsicherheiten und Ängste, die dich runterschrauben und die dir tatsächlich die Vitalität in deinem Leben rauben. Und du traust dich nicht, Entscheidungen zu treffen. Jeder von uns hat die ein oder andere Lieblingssünde. Der Pastor in Hebräerbrief sagt zu dir und zu mir heute Morgen: Hey, lasst uns all diese Belastungen, diese Ballast lasten, ja. Ballastlasten. Ihr wisst, was ich meine. Lasst die uns abwerfen. Weg mit dem Ballast. Unser Alltag, der sieht manchmal ähnlich lustig aus wie gerade Heiko, der Markus durch den Raum hüpfend hier bewegt. Ja? Wir laufen durch unseren Montag, unseren Dienstag, unseren Mittwoch und wir tragen unseren Ballast mit uns rum. Wir schwitzen uns einen ab und die Lösung ist ganz einfach für ein besseres Leben, diesen Ballast loszuwerden. Ich möchte dich einladen, dass du, wenn du das Gefühl hast, hey, wo bleibt der Segen Gottes? Was ist los in meinem Leben? Warum ist alles so mühsam? Mach dir mal Gedanken, ob es vielleicht Ballast gibt, den du loswerden musst in deinem Alltag. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, dann wird dein Leben erfolgreicher und leichter sein. Also welche Gewohnheit bremst dich runter? Das ist die erste Frage. Egal was es ist, werde diese Sache los. Zweitens, bleib in Bewegung. In Hebräer 12, 1, dann noch der zweite Teil des Verses, steht Folgendes, also ich lese mal komplett. Lasst uns jede Last ablegen, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Mit Ausdauer wollen wir den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Wir sollen vor allem die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Also das ist ja so ein Wortbild irgendwie, ne? Also Sünde, die uns so leicht verstrickt. Das stelle ich mir vor wie so eine Schlingpflanze, die so um deine Knöchel hoch wächst und je länger du stillstehst und diese Pflanze wachsen lässt, desto eher wirst du stolpern. Die Sünde ist wie so eine Kletterpflanze, die langsam hochklettert, wenn du stillstehst. Im Kampf gegen die Sünde, in deinem Alltag, ist Stillstand der Tod. Der Autor des Hebräerbriefs, der vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf. Hast du schon mal einen olympischen Wettkampf gesehen, wo 100-Meter-Sprinter 10 Leute am Start sind, es fällt der Startschuss und alle bleiben stehen? Ist der lähmste Wettlauf aller Zeiten. Und so ist es auch mit unserem Leben. Sobald wir stehen bleiben, ist es irgendwie kein gescheiter Wettlauf. Stillstand ist der Tod. Bleib in Bewegung. Ihr kennt alle dieses Bild vom Frosch im Kochtopf. Schon mal gehört? Wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser wirft, was macht er dann? Das einzig Vernünftige, er springt wieder raus. Wenn man aber einen Frosch in einen Topf mit kühlem Wasser legt, dann freut er sich erstmal, weil Wasser ist sein bevorzugtes Surrounding. Und dann chillt er da, ist gerade ja auch warm draußen und da kann man abkühlen als Frosch. Und dann kann man den Topf ganz langsam erhitzen, so von 15 Grad auf 20 Grad. Der Frosch denkt sich, oh schön, auch noch temperiertes Pool. Pool ist wirklich toll, ja. Und du erhitzt den Topf weiter und weiter und weiter und irgendwann kocht das Wasser und der Frosch kriegt es gar nicht mit und stirbt im kochenden Wasser. Also bitte nicht zu Hause nachmachen. Man könnte das natürlich testen, aber es wäre wirklich gemein gegen die Froschbevölkerung Deutschlands. Wie dumm kann man eigentlich sein, ne, dass man sich in so einen Topf reinsetzt und einfach wartet, bis man durchgekocht ist? Das ist doch irgendwie eigenartig. Aber genau so sind wir doch auch ganz oft drauf, dass wir uns einfach abkochen lassen von der Sünde. Ach, ich fange mal klein an und dann werde ich noch einen Schritt gehen und vielleicht noch einen Schritt und die letzten drei Schritte waren gar nicht so schlimm, dann werden die nächsten drei Schritte vielleicht auch nicht so schlimm sein. Und wir sitzen in diesem Topf und er wird immer heißer und gerade eben war es noch angenehm und jetzt ist irgendwie auch noch okay, aber wir werden langsam müde und schwitzen, aber am Ende kocht uns die Sünde ab. Wenn wir nicht wollen, dass die Sünde uns kaputt macht, dann müssen wir in Bewegung bleiben. Wir dürfen nicht stillsitzen in dem Topf unseres Lebens und es wird immer heißer und die Sünde macht uns platt, sondern wir müssen in Bewegung bleiben. Das ist der Punkt von dem Hebräerbriefautor. Wenn du nicht enden möchtest wie der Frosch, dann musst du dich bewegen. Das ist einfach so. Deshalb möchte ich dich heute Morgen auffordern, bleib doch in Bewegung. Dein Leben ist ein Wettlauf. Du darfst natürlich Pausen machen und danke Gott für Sabbat, für Sonntage, danke Gott für Sommerzeit und Urlaubszeiten. Wir dürfen auch ausruhen und so weiter. Aber unser Leben soll dadurch geprägt sein, dass wir in Bewegung sind. Also raus aus dem Kochtopf und auf dem Weg bleiben. Wenn du in Situationen drin bist, wo du in Versuchung gerätst, dann solltest du dich da rausbewegen. So wie, wer war das im Alten Testament? Josef. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Die Frau von diesem Hofbeamten wollte unbedingt mit dem Josef ein bisschen Knutschi-Knutschi machen. Lieber Gedi, ein bisschen peinlich, gell? Und was hat er gemacht? Er ist abgehauen. Ja, er war in Versuchung, eine Sünde zu tun und er ist weggerannt. Was sind deine Situationen, aus denen du wegrennen musst? Was sind die Kombinationen? Vielleicht ist es Frust in Kombination mit Internet. Vielleicht ist es Müdigkeit in Kombination mit Alkohol. Vielleicht ist es Hunger in Kombination mit über Eheprobleme sprechen. Ganz schlechte Idee. Immer satt über Eheschwierigkeiten reden. Welchen Versuchungen musst du fliehen? Bleib in Bewegung. Okay, also Ballast abwerfen, in Bewegung bleiben. Das klingt ja jetzt fast schon so, als bräuchte man einfach ein bisschen Disziplin und ein bisschen gesunden Menschenverstand und dann ist die Sache eigentlich geritzt. Aber da kommt Vers 2 ins Spiel. Dies alles tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang an bis zum Ende abhängt. Also das Wichtigste ist Augen auf Jesus. Es reicht nicht, irgendwie schlechte Gewohnheiten loszuwerden und diszipliniert mit Alkoholkonsum umzugehen und dann ist alles in Ordnung, sondern du brauchst Jesus. Ich habe hier ein Foto von Lotte, das ist die gähnende Lotte, fand ich einfach süß. Die sitzt immer unterm Tisch, wenn wir da frühstücken und hofft, dass was runterfällt. Manchmal ist es ein Kind, manchmal ist es ein Stück Brötchen. Vor ein paar Monaten bin ich mit ihr auf dem Feld unterwegs gewesen. Ich war mit Marc unterwegs, wir haben uns unterhalten. Machen wir manchmal mit einer Flasche Bier in der Hand übers Feld laufen und die Lotte, die läuft da so rum. Und man kommt da an so einem Vogelschutzgebiet vorbei, so ein Naturschutzgebiet. Und Lotte ist, wie ihr sehen könnt, nicht sehr groß. Und sie liebt es, in das Gebüsch reinzurennen und Eichhörnchen zu jagen. Und ja, wenn die Jessie dabei ist, dann darf Lotte das nicht machen. Wenn ich alleine dort unterwegs bin, kein Problem. Und Lotte rennt da rein, tötet Eichhörnchen oder Vögel oder beides und noch ein paar Mäuse mit dazu, alle tot. Und es dauert eine Weile, Marc und ich, wir laufen weiter. Und nach einer Weile sagt der Marc, hey, wo ist denn eigentlich die Lotte? Und in dem Moment drehe ich mich um und ich sehe ungefähr 100 Meter weiter zurück, wie Lotte aus dem Gebüsch rausrennt. Lotte ist ein sehr nervöser Hund. Wir haben sie vom Tierschutzverein mit wie vielen Jahren? Ein, zwei Jahren bekommen. Sie ist ein ungarischer Hund, der irgendwie traumatisiert nach Deutschland gekommen ist und sie ist sehr, sehr nähebedürftig, sehr, sehr nervös, ja, und zappelt viel. Als Backstory. Ich gucke nach hinten, ich sehe, wie Lotte aus dem Gebüsch springt, sich umdreht, Panik bekommt. Wo ist Herrchen? Und ich denke mir noch, die müssen es ja eigentlich sehen. Die guckt in die falsche Richtung und rennt los. Das, wie gesagt, war auf dem Feld. Sie rannte in Richtung zu Hause. Das heißt, vom Feld ins Dorf rein, über die Landstraße, viel befahrene Straßen und so weiter. Worst case. Ja? Ich schreie. Also ein Hund hat ja eigentlich gutes Gehör. Ne? Sie hätten es eigentlich auch riechen müssen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich schreie, die hört nichts mehr. Die war einfach nur in Panik und ist gerannt, 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 gerannt. Wir hinterhergerannt, geschrien wie blöd, Marc in die Richtung, ich in die Richtung, dass wir sie noch vielleicht vor der Straße abfangen können. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat uns nicht gesehen, sie hat uns nicht gehört, sie ist über die Straße gerannt. Ich habe schon mir ausgemalt, wie ich sie von der Straße kratzen muss und wie ich das der Jessie beibringe, weil das hätte wirklich Ärger gegeben, wenn Lotte unter meiner Aufsicht zu Tode gekommen wäre. Und am Ende war es halt so, dass sie vor der Haustür saß und gewartet hat und ich habe sie erstmal zusammengeschissen. Lotte hat sich in Gefahr gebracht, weil sie Augenkontakt verloren hatte zu ihrem Herrchen, in dem Fall mir. Sie hat irgendwas gemacht, Sünde, was ist Sünde eigentlich? Vielleicht hätte ich das vorher noch kurz erwähnen sollen. Was ist Sünde eigentlich? Sünde ist, wenn du verschiedene Wortbedeutungen aus dem Alten Neuen Testament nimmst, bedeutet Sünde so viel wie Zielverfehlung, also Gottes Plan nicht treffen oder Überschreitung einer Grenze, also gegen ein Gebot Gottes zu verstoßen oder auch sich zu verirren. Und Lotte hatte sich verirrt, weil sie die Augen nicht mehr auf mich gerichtet hatte, sondern ihre Eichhörnchen gejagt hat. Ach, ein Eichhörnchen jagen ist nicht schlimm. Oh, da hinten ist noch ein anderes Eichhörnchen. Oh, und da ist ein Vogel im Baum, den kann ich anbellen. Und Schritt für Schritt hat sie sich entfernt, ohne das zu merken, weil sie nicht mehr mit mir Blickkontakt hatte. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild dafür, wie das in unserem Leben passieren kann und was wir brauchen als Christen, nämlich Augen auf Jesus. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben erfolgreich leben möchtest, wenn du Sünde in deinem Leben erfolgreich bekämpfen möchtest, dann musst du deine Augen auf Jesus richten, auf das, was er getan hat. Jessie hat vorhin das Bild von der Slackline gebracht. Hat davon gesprochen, dass sie unbedingt fokussiert bleiben musste auf der Slackline. Und bei der Moderation muss man auch fokussiert bleiben. Das heißt, wenn einer vorne in der ersten Reihe zappelt, dann darf man sich nicht ablenken lassen. Und genauso ist es in unserem Leben. Ich habe auch ein bisschen versucht, auf der Slackline zu laufen. Und das Einzige, wie es für mich funktioniert hat, vielleicht mal 3 Schritte zu laufen, war, ich habe mich, was die Jessie nicht erzählt hat, wir haben einen Baum entwurzelt auch, aber das hat unser Vermieter nicht richtig mitgekriegt. Man stellt sich auf die eine Seite der Slackline und das Einzige, was für mich möglich war, um überhaupt balancieren zu können, war, ich habe mich auf das Ende der Slackline konzentriert. Und wenn ich da hingeguckt habe, dann konnte ich da ein paar Meter laufen. Das sah ungefähr so aus. Ja, also ungefähr so. Sobald ich aber irgendwie, also weggucken ging gar nicht, weil dann bin ich gleich runtergefallen. Und wenn ich auf meine Füße geguckt habe, war auch ganz schlecht, weil also dann ging gar nichts vom Gleichgewicht. Und genauso ist es für dich und für mich. Du musst Fokus auf Jesus behalten. Behalte deinen Blick auf Jesus. Die Jessie hat das übrigens ganz gut vor ein paar Wochen in der Predigt verarbeitet. Die hat das Bild gebracht von den Vögeln im Kamin. Wer von euch erinnert sich noch an die Vögel? Genau, wir haben momentan ständig Vögel im Kamin. Die fliegen bei uns oben im Kamin rein und kommen unten nicht mehr raus. Ja, die sind starre, sind relativ groß. Die hocken sich oben auf dem Kamin. Über dem Kamin ist ein Dach. Dann erschrecken die sich, fliegen los, bang, gegen das Dächle und fallen rein in den Kamin und hocken dann unten. Und weil der Kamin, dieses Rohr außen, keinen großen Durchmesser hat, kommen die nicht mehr raus. Die können nicht hochfliegen und sind gefangen. Genauso ist es mit uns. Wir brauchen die Hilfe von außen. Ich habe hier nochmal ein nachträgliches Video mit dabei. Das war nach der Predigt. Wir haben mittlerweile 5, 6 Vögel aus dem Kamin gerettet. Das ist wirklich stressige Arbeit eigentlich. Ja, du musst da jetzt rauskommen. Das war nämlich eine ganz interessante Geschichte. Eine Minute vorher hat die Jessie schon mal aufgemacht gehabt und gleich flogen 2 Stare raus. Dann hat sie das Teil wieder zugemacht und auf einmal kamen wieder Geräusche. Und dann hat sie aufgemacht und hat diesen Vogel da drin entdeckt. Hey, du musst da raus. Es reicht nicht, wenn ich die Tür aufmache, du musst da auch rauskommen. Und dann hat die Jessie Platz gemacht, dann ist er rausgeflogen, der Vogel. Augen auf Jesus. Wir waren die letzten zwei Wochen, wie erwähnt, im Italienurlaub. Und die Bertons, die waren unsere Dachterrassen, Gartengießer und auch die Vogelbefreier. Wir haben gesagt, hier alle zwei Tage, guckt mal bitte nach Vögeln in unserem Kamin. Und nach einer Woche kam diese WhatsApp hier. Für einen Vogel kam leider jede Hilfe zu spät. Rest in peace. Wir saßen in Italien und saßen um den Tisch und haben eine Runde geweint und dann haben wir weiter Pizza gegessen. Ne, wir haben nicht geweint. Aber das ist doch irgendwie traurig, ne? Dann hockt da so ein Vogel drin und dann sind die Hausherren mal im Urlaub und dann wird er da gekocht bei 32 Grad Metall. Ofen, ganz ätzend. Aber die gute Nachricht ist, mal weg von den Vögeln, mal weg von unserem Hund und so weiter, die gute Nachricht für dich ist, Jesus hat die Tür geöffnet, er hat sie weit aufgestoßen und Jesus macht keinen Italienurlaub. Jesus ist immer da und Jesus ist derjenige, der dir die Türe öffnet, um aus deinem Alltagstrott, aus deinem Sündenproblem rauszukommen. Ich hoffe, dass dich das ermutigt, dass du nicht alleine bist im Kampf gegen deine Sünde. Meine Botschaft heute Morgen ist nicht, du brauchst Disziplin, deshalb wirf mal Ballast ab. Du brauchst Disziplin, deshalb, was war der zweite Punkt? Bleib in Bewegung, ja, sei schön fit. Ja, vielleicht hockst du heute Morgen da und sagst, hey, ich bin überhaupt nicht gerne in Bewegung. Meine Botschaft für dich ist nicht, du musst. Die Botschaft ist, hey, mach das bitte und noch viel besser, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Jesus ist nicht im Italienurlaub. Du hast Jesus, du hast deine Churches hier am Sonntag, du hast deine Hausgruppe, du hast deine Minigruppe. Du bist nicht allein. Jesus lässt dich nicht im Kamin sitzen. Gehen wir nochmal zum Schluss zurück zu Johannes und die Aussage, die er getroffen hat am Anfang dieser Message. Er schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, wer in der Sünde lebt, also kontinuierlich lebt, im Englischen, in der englischen Übersetzung heißt es, whoever makes a practice of sinning, jeder, der sich gewohnheitsgemäß der Sünde hingibt, stammt vom Teufel. Aber in dem Punkt geht es noch weiter. Vers 8 ist noch nicht vorbei. Ganz heißt der Vers wie folgt. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zunichte zu machen. Das ist, warum wir voll Freude zusammenkommen, um Jesus zu feiern. Sonntag ist der Auferstehungstag, der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus nicht tot im Grab liegen geblieben ist. Er ist aufgestanden am dritten Tag. Das feiern wir nicht nur einmal an Ostern, das feiern wir jede Woche, wenn wir zusammenkommen. Jesus lebt. Jesus ist heute hier. Jesus kennt deine Sorgen, deine Nöte und deine Bedürfnisse. Und du darfst heute Morgen Jesus begegnen und darfst ihm sagen, was dich bewegt. Und du darfst dir seiner Zuwendung und seiner Hilfe und seiner Liebe sicher sein. Lasst uns gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte noch mit euch beten. Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Mit Ausdauer wollen wir den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Gott, wir danken dir für dein Wort. Danke dafür, dass wir Briefe und Berichte und Lieder und Gedichte von Menschen übermittelt bekommen haben und jetzt in Form der Bibel für uns persönlich als deine Worte für uns und deine Ratschläge und deine Anweisungen für uns zu nehmen. Das wollen wir auch mit dem Predigttext von heute. Herr, wir wollen diesen 3-Punkte-Plan für ein gelingendes Leben, für einen Wettlauf des Lebens, der ins Ziel führt, für uns annehmen, Herr. Herr, wir wollen allen Ballast ablegen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, die wir Ballast ablegen müssen und vielleicht ganz genau wissen, was es ist, aber uns dann noch ein bisschen zieren oder vielleicht sind wir auch ganz ahnungslos und sind überrascht zu hören, dass wir Ballast ablegen müssen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, Dinge loszuwerden, die uns behindern. Vor allem die Sünden, unsere Lieblingsrebellionen gegen dich, Herr. Hilf uns, das abzulegen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, in Bewegung zu bleiben. Nicht wie der Frosch im Topf sitzen zu bleiben, bis wir abgekocht sind von der Sünde. Hilf uns, rauszuspringen aus Situationen, die uns in Versuchung führen. Herr, und vor allem und über alles, hilf uns dabei, unsere Augen auf dich zu richten. Herr, wir tun all das, indem wir auf dich blicken, Jesus, der du unseren Glauben begründest und unsere Hoffnung für ein gutes Ende bist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, nicht so sehr umzurennen wie verrückte Hühner oder wie eine Lotte auf dem Feld, die mal einen Weg verloren hat, sondern hilf uns, orientiert auf dich zu bleiben und unseren Blick auf dich zu richten, Herr, nah bei dir zu sein und die Gnade, die du uns schenkst, dankbar anzunehmen und ein Leben zu leben, das in deiner Gnade, in deinem Sieg verwurzelt und begründet ist, Herr. Du bist für uns gestorben, damit wir frei sein können. Damit wir frei von Sünde sein können und voller Hoffnung und Freude sein können. Du bist gut zu uns, Herr. Wir danken dir.